Liebe in dunklen Zeiten. Dieses Bild erinnert mich an eine Wanderung, die wir vor 2 Jahren gemacht haben, auf einer Hütte übernachtet haben und dann morgens aufgestanden sind und es war noch ganz dunkel. Und im Dunkeln kannst du vieles nur erahnen. Du siehst es nicht so deutlich, aber du weißt, die Sonne wird aufgehen. Liebe in dunklen Zeiten. Wir nehmen euch heute mit in eine Liebesgeschichte der Bibel. Es ist eine romantische Geschichte von einer jungen Frau, die arm, verwitwet und ohne Kinder in ein fremdes Land gegangen ist und deren Schicksal sich dann auf eine wunderbare Weise gewendet hat. Das klingt ein bisschen nach Grimms Märchen, aber es ist eine tatsächliche Geschichte, wo Gott mit echten Menschen gehandelt hat. Es geht heute um das Buch Ruth. Das ist eins der beiden Bücher in der Bibel, das nach einer Frau benannt ist. Eine Ruth sehe ich hier. Ich glaube, die andere Ruth ist nicht da, aber vielleicht am Livestream. Ruth, falls du da bist. Genau, das andere Buch ist Esther. Und wir schauen uns heute die Geschichte von Ruth an, die nicht mal jüdischer Herkunft war, sondern eine Moabiterin.
Ja, und der historische Hintergrund ist folgender. Wir befinden uns wahrscheinlich in der Zeit zwischen 1200 und 1100 vor Christus im Nahen Osten. Und in Israel werden zu der Zeit die Geschicke des Landes von Richtern bestimmt oder gelenkt. Und die führen das Volk an und kämpfen gegen die Feinde von außen, so wie Gideon. Und es gibt noch keine Könige. Und es herrschen schlimme, also zum Teil grausame Zustände wie Gewaltverbrechen, Mord, Totschlag, Vergewaltigungen und Unmoral. Und ihr könnt es alles nachlesen im Buch Richter. Das ist richtig spannend. Gottes Gebote werden nicht mehr eingehalten und viele Menschen haben sich von Gott abgewandt. Die Menschen taten, was sie wollten. Und im Vergleich zu unserer Lebenssituation jetzt hier, das sind wirklich finstere Zeiten gewesen. Aber wir wollen euch vor diesem Hintergrund eine Geschichte erzählen von der Freundlichkeit Gottes, von der Güte, und die sich abhebt von dem, was damals geschehen ist und zeigt, dass auch in dunklen Zeiten Gott Geschichte mit den Menschen schreibt. Und wir beide machen das jetzt dialogisch. Wir wechseln uns also ab. Und aufgrund einer Hungersnot emigriert ein junger Mann namens Elimelech aus Bethlehem, Märchen Bethlehem, mit seiner Frau Naomi und seinen 2 Söhnen in das Nachbarland Moab, östlich des Toten Meeres, aber leider stirbt er dort. Und die beiden Söhne, die Glücklichen, die heiraten 2 Moabiterinnen, die heißen Ruth und Orpah. Aber leider passiert das Gleiche, nach 10 Jahren sterben die beiden Männer und jetzt sind die drei Frauen auf sich allein gestellt.
Wir sind alle 3 so niedergeschlagen. Unsere Männer sind tot. Orpah und ich, wir haben keine Kinder. Wie geht es nur mit uns weiter? Wer wird uns versorgen? Ich fühle mich so alleine. Ich vermisse meinen Mann so. Meine Schwiegermutter Naomi trauert genauso. Sie klagt ohne Unterlass und möchte nun in ihre Heimat zurückkehren. Naomi rät mir, dass ich hierbleiben soll und mir einen neuen Mann nehmen soll. In meiner Heimat. Heimat? Ich fühle mich so zerrissen. Seit ich die Familie meines Mannes kennengelernt habe, habe ich einen anderen Glauben kennengelernt. Einen anderen Gott, der so anders ist als die Götter, die ich aus meinem Heimatland kenne. Er ist treu. Er steht zu seinem Volk und zu seinen Versprechen. Ich kann das nicht aufgeben. Und Naomi alleine lassen, nein, das geht nicht. Sie hat mich wie eine eigene Tochter aufgenommen und sie ist so einsam. Ich werde mit ihr gehen. Mein Entschluss steht fest. Ihr Volk ist mein Volk und ihr Gott ist mein Gott. Und wo sie stirbt, werde ich auch sterben.
Was für eine reiche Ernte. Gott hat sich unserem Volk wieder in Liebe zugewandt. Auch wenn wir das nicht verdient haben. Aber jetzt muss ich an die Arbeit. Ich muss meine Erntearbeiter einteilen. Ich werde morgens meine Felder rund um Bethlehem besuchen und nach dem Rechten schauen. Es soll auch meinen Arbeitern gut gehen, weil die liegen mir am Herzen. Ich werde ihnen noch einmal erklären, dass sie die Felder nicht bis zum Rand abmähen und nicht noch einmal nachlesen. Gott hat uns nämlich aufgetragen in seinem Gesetz, dass wir auch Ehren für die Armen und Fremden stehen lassen. Für mich bleibt immer noch mehr als genug.
Nun sind wir also in Bethlehem. Die anderen Frauen haben Naomi wiedererkannt, aber sie hat sich verändert. Die Frauen schauen uns mit mitleidigen Blicken an. Ja, die können gut lachen. Die haben ja Männer und Kinder und die sind versorgt. Und wir sitzen zu Hause. Naomi jammert von morgens bis abends. Und manchmal übermannt mich auch die Hoffnungslosigkeit. Aber nein, ich will festhalten, dass dieser Gott, den ich kennengelernt habe, dass der uns versorgen wird. Und ich will das meine dazu tun. Gleich morgen werde ich auf die Felder gehen. Ich werde mir ein Feld suchen, wo ich das aufsammeln kann, was die Erntearbeiter zurückgelassen haben. Ich bete, dass ich ein gutes Feld finde.
Sie geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich bin ihr gestern auf einem meiner Felder begegnet. Diese junge Frau, bildhübsch, und hat den ganzen Tag fleißig gearbeitet, so wie du an der Predigt. Ich habe mich bei meinen Arbeitern erkundigt. Ruth hat einen einwandfreien Ruf. Sie ist als Fremde in das Land gekommen. In ihrem eigenen Land hätte sie bestimmt einen feschen jungen Ehemann gefunden. Ich möchte aber, dass ihr nichts zustößt auf meinen Feldern. Und ich möchte, dass die beiden Frauen versorgt sind. Der Herr segne und beschütze sie. Ruth soll Zuflucht finden unter seinen Flügeln.
Ah, wie wundersam und wunderbar zugleich. Ich bin doch tatsächlich auf ein Feld gekommen, wo ich freundlich aufgenommen wurde. Der Eigentümer hat mich sogar zum Essen eingeladen. Mich, eine Fremde. Er hat sehr freundlich mit mir geredet. Er hat sich nach mir erkundigt. Er wusste sogar schon von unserem Schicksal. Er scheint ein wohlhabender und wichtiger Mann hier in Bethlehem zu sein. Er hat viele Arbeiter. Und er glaubt an Gott. Ach, so ein Mann müsste es sein. Ich würde mir wünschen, dass mich so jemand versorgt und mich beschützt. Auch Naomi meinte, er ist ein guter Mann. Er ist sogar mit uns verwandt.
So, heute steht mir die Tenne zur Verfügung für meine Ernte. Ich werde die Gerste dreschen und die Spreu von den Körnern trennen. Es wird ein harter Arbeitstag. Ich kann aber bis spät in die Nacht arbeiten, denn zu Hause wartet ohnehin keiner auf mich.
Seit ich Naomi von Boas, so heißt dieser Mann, erzählt habe, ist sie wie verwandelt. Sie hat auf einmal wieder Energie, sie schmiedet Pläne, sie hat einen ganz verrückten Plan. Aber sie wird schon wissen, was sie tut. Sie meinte, dass ich mich heute Abend, wenn Boas auf der Tenne ist, zu ihm begeben soll. Also, ich habe mir ein schönes Kleid angezogen, ich habe Parfüm angelegt und mich gebadet. Und heute Abend, wenn es dunkel ist und Boas sich in der Tenne zur Ruhe gelegt hat, werde ich mich zu seinen Füßen legen. Und ich werde ihn bitten, ob er Naomi und mich auslöst. Ob er das Grundstück meines Schwiegervaters kauft und mich heiratet. Aber was, wenn er Nein sagt? Oder müsste nicht eigentlich der Mann den Heiratsantrag stellen? Und was, wenn er die Situation ausnutzt und mir gar etwas antut? Aber nein, er ist ein Ehrenmann und er ist ein gottesfürchtiger Mann. Er wird das Richtige tun. Ich lege mein Schicksal in Gottes Hand.
Was für eine Überraschung heute Nacht. Da war diese Frau zu meinen Füßen. Todmüde von der Arbeit war ich etwas verwirrt, wurde aber dann hellwach, nachdem ich sie angehört hatte. Ich bewundere den Mut dieser Frau. Mir diesen Vorschlag zu machen. Allerdings, dieser Gedanke war mir auch schon mal gekommen. Ruth ist eine attraktive und ehrenwerte Frau. Sie ist treu und loyal und sie glaubt an den gleichen Gott wie ich. Sie wäre sicher eine wunderbare Ehefrau. Aber da gibt es noch einen näheren Verwandten, der die beiden Frauen auslösen könnte. Ich will mir nichts erschleichen, aber wenn Gott Ruth für mich vorgesehen hat, dann wird das alles sich zum Guten wenden. Gleich morgen werde ich mich darum kümmern. Ich will nicht, dass Sie zu lange im Unsicheren sind.
Inzwischen sind einige Monate vergangen und mir ist es immer noch wie in einem Traum. Boas hat tatsächlich Wort gehalten. Er hat unsere Heirat vor den Dorfältesten von Bethlehem besiegelt, nachdem der nähere Verwandte auf seinen Anspruch verzichtet hat. Naomi und ich waren selig. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich noch einmal so eine wunderschöne Hochzeit erleben darf. Und kurze Zeit danach haben wir erfahren, dass ich schwanger bin. Ich habe einen Jungen geboren. Es ist für mich ein Wunder. Die ganzen Jahre in Moab habe ich kein Kind empfangen. Wir haben unseren Jungen Obed genannt. Und er ist für Naomi wie ein eigener Sohn. Wahrhaft. Gott hat unser Schicksal gewendet. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich mein Leben in seine Hand gelegt habe.
So, und jetzt haben wir euch die Liebesgeschichte von den beiden erzählt. Und jetzt gucken wir aber ganz genau hinein, was da für uns an Bedeutung drinnen steckt.
Ja, du darfst Ehren stehen lassen. Die Begegnung zwischen Boas und Ruth wurde dadurch möglich, dass Boas auf seinem Feld Ehren hat stehen lassen und damit das getan hat, was Gott seinem Volk befohlen hat. Ihr könnt es hier sehen, Gott hat gesagt, wenn ihr die Getreideernte einbringt, sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Der Sinn dieser Vorschrift ist ja ganz offensichtlich. Es geht darum, dass die Armen und die Fremden, die am Rand stehen, auch von den Gütern der anderen mitversorgt werden. Ein Zeichen von Güte und Gnade. Dieses Gebot bedeutet aber auch etwas für denjenigen, der das Feld bearbeitet. Er musste nämlich seine Ressourcen, seine Felder und Weinberge nicht bis zum Letzten ausschöpfen. Das ist doch irgendwie eine Entlastung. Ein Erntedurchgang reicht aus. Du musst nicht noch einmal durchgehen. Du musst nicht alles, aber auch wirklich alles mitnehmen. Du kannst etwas stehen lassen. Ein Ausdruck von Gnade und Güte. Ich glaube, dass wir diesen Gedanken auch auf unsere Lebenssituation übertragen können und anwenden können. Das heißt, du musst nicht alles perfekt machen. Du musst nicht jedes Angebot nutzen. Du musst nicht jede Aufgabe wahrnehmen. Du darfst auch etwas für die anderen stehen lassen. Dazu gehört ganz schön viel Vertrauen. Nämlich Vertrauen, dass nicht alles von mir abhängt und von dem, was ich tue. Und dass ich ausreichend versorgt bin. Und wenn ein anderer davon profitieren kann, umso schöner.
Und jetzt sprechen wir darüber, dass Gott dunkle Zeiten wendet. Naomi war in einer großen Lebenskrise. Sie schien alles verloren zu haben. Sie konnte nur noch klagen und ließ sich ab da auch Mara nennen. Das heißt, die Betrübte, die Bittere und im Gegensatz zu ihrem eigentlichen Namen, die Fröhliche. Und in ihrem Kummer hat sie sich entschieden, nach Israel zurückzukehren. Und wohin sonst hätte sie gehen können, als in das Land ihrer Vorväter und ihres Gottes. Für uns ist sie damit ein Vorbild, denn Wenn wir gerade noch nur klagen und weinen können, dann können wir Hilfe und Zuflucht bei Gott suchen. Wir können mit unserem Klagen zu ihm kommen. Und auch Ruth war in einer Lebenskrise, sie stand vor einer Weggabelung. Sie ließ sich bei ihrer Entscheidung von der Liebe zu ihrer Schwiegermutter leiten und ihrem neu gefundenen Glauben. Sie traf eine mutige Entscheidung, von der sie sich nicht abbringen ließ. Diese Entscheidung, ja, die hat Risiken und Unsicherheiten beinhaltet, aber ihr Motto war, dein Gott ist auch mein Gott. Sie war so mutig wie Abraham. Interessant, ja, Abraham ist ausgezogen aus seinem angestammten Land und Ruth sieht auch aus. Also ist quasi Abraham schon ein Vorschatten für Ruth. Ja, und er ließ, und sie ließ so wie Abraham ihr altes Leben zurück. Und in Israel angekommen, ist sie bereit, die notwendigen Aufgaben zu übernehmen. Sie geht auf die Felder zu arbeiten, sie zieht los und gleichzeitig greift Gott in ihren Lebensweg ein. Er führt sie auf das richtige Feld. Und Ruth geht nochmal ein Wagnis ein, als sie sich Boas mit dem Heiratsvorschlag nähert. Und Gott bereitet Boas und die Umstände darauf vor, dass es zu dieser Verbindung kommt. Und Ruth ergreift die Initiative und vertraut Gott zugleich. Und man muss sich das vorstellen, wie ich damals gelebt habe als Boas. Das war nicht üblich, dass die Frauen den Männern einen Heiratsantrag gemacht haben. Gar nicht üblich. Das war sozusagen die erste Frauenpower. Und sie hat es gemacht. Und die Geschichte zeigt uns ein Zusammenspiel aus dem Handeln von Menschen, auch wenn das Handeln noch so schwach ist und unbedeutend scheint, und der Führung Gottes. Und so wendet sich das Schicksal der Frauen und aus der Dunkelheit ins Licht, so wie auf unserem schönen Bild, unten dunkel, oben wird es immer heller. Aus dem Mangel kommt die Fülle und aus der Trauer kommt die Freude. Und so wie die Sonne jeden Morgen ohne unser Zutun aufgeht, so können wir uns darauf verlassen, dass er unsere dunklen Zeiten wieder wenden wird.
Ja, noch ein Gedanke. Ist es nicht wunderschön, wie die zwei sich umarmen? So eine Umarmung tut gut. Ein Begriff, der in unserer Geschichte vorkommt, ist das hebräische Wort Chesed. Ich habe es da auch hingeschrieben. Das steht für bedingungslose Liebe. Vor allem für die Liebe Gottes zu seinem Volk, die sich darin zeigt, dass er ihnen wieder eine reiche Ernte schenkt, obwohl sie sich abgekehrt hatten von ihm. Oder seine Liebe, die sich zeigt in dem persönlichen Leben von Naomi und Ruth, wo er eingegriffen hat und dieses schwere, schwere Schicksal gewendet hat. Weil Gott es mit den Menschen gut meint. Dieses Wort Chesed wird in unserer Geschichte sogar auch verwendet für das Verhalten von Ruth, die Liebe und Hingabe zeigt zu ihrer Schwiegermutter, zu ihrer Familie. Dieser Begriff Chesed, das ist sehr spannend. Man kann in der Bibel ja echt viel forschen und so vieles dazulernen. Ich habe da ein bisschen angefangen, über Chesed zu forschen. Das ist ein ganz vielschichtiger Begriff. Der kommt im Alten Testament über 240 Mal vor und vor allem in den Psalmen. Also ganz oft, wenn in den Psalmen, in unseren Übersetzungen von Güte, Gnade, Barmherzigkeit die Rede ist, da steht ja dieses Chesed. Und es beschreibt den Charakter und das Wesen Gottes. Das umfasst Liebe, Gnade, liebevolle Zuwendung, Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Mitgefühl, Zuneigung, treue Liebe. Die Psalmen sprechen davon, dass diese Liebe köstlich ist und dass sie besser als Leben ist. Gott ist diese Liebe. Diese Liebe ist auch der Grund, warum unsere Welt existiert und warum jeder von uns existiert, weil Gott es wollte. Diese Liebe geht über Grenzen, sie geht hin zum Feind, zur Feindesliebe, sie schließt alle ein Auch die Fremden, so wie bei uns die Moabiterin, die Ruth. Diese Liebe geht die Extrameile. Diese Liebe hält die andere Wange hin, wenn sie schon auf eine geschlagen wurde. Diese Liebe geht bis zum Letzten, bis in den Tod. Sie ist ewig. Sie ist ohne Bedingung. Sie ist nicht an eine Gegenleistung geknüpft. Diese Liebe war zuerst da. Und wenn ich das so höre, dann denke ich, ich habe erst so wenig verstanden, das geht nicht in meinen Kopf rein. Und ich persönlich bin oft so weit weg davon. Aber ich will das mehr erfassen. Das ist mein Gebet, dass ich das immer mehr verstehe und eintauchen kann in diese Liebe. Da gibt's diesen Vers, wo Paulus an die Epheser schreibt und darum bittet, dass sie immer mehr die Breite und Länge und Höhe und Tiefe der Liebe Jesu Christi erfassen. Und das ist auch mein Gebet. Und auf diesen Jesus Christus weist auch die Geschichte von Boas hin. Jesus ist tatsächlich ein Nachkomme von Boas und Ruth. Die beiden stehen in seinem Stammbaum. Und der Obed, das Kind der beiden, war der Großvater von König David, der berühmteste Vorfahr von Jesus ist. Und dieses Verhalten von Boas gegenüber der Ruth, also mich hat das total berührt, diese Freundlichkeit. Das ist auch schon ein Hinweis auf das, wie der zukünftige Messias mit den Menschen umgehen wird. Boas hat sich Ruth freundlich zugewendet. Er hat sie versorgt. Ihm war es wichtig, dass ihr nichts passiert. Er hat sie beschützt. Er hat sie zu sich zum Essen eingeladen. Er hat ihr zugehört. Er hat diese Angelegenheit mit den Dorfältesten geklärt, endgültig geklärt, dass ihr Stand geklärt ist. Und er hat sie geheiratet. Sie hat unter seinen Flügeln, der Erne hat es vorhin schon gesagt, unter seinen Flügeln hat sie Schutz gefunden. Und das ist ein Vorbild oder ein Vorschatten auf das, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist und wie er heute auch noch mit uns umgehen will. Bis zur ewigen Hochzeit. Wir Christen gehen auf eine Hochzeit mit Jesus zu.
Jetzt lass uns mal noch den Löser genauer angucken. Ihr denkt vielleicht spontan an das Löser, Fleckenlöser in eurer Waschküche. Das hat entfernt damit zu tun. Der Fleckenlöser löst auf, aber unser Löser, der löst ab. Löser und Löser sind Schlüsselbegriffe in unserer Geschichte. Und gemäß der Tora, also den 5 Büchern Mose, hat der Löser die Aufgabe, das Grundstück eines Verwandten, der auf Dauer dem Familiengeschlecht verloren zu gehen droht, freizukaufen, also abzulösen, zu lösen. Und bei Witwen kann der Löser durch Heirat der Witwe soziale Sicherheit und Nachwuchs und den Erhalt der Erblinie des Verstorbenen ermöglichen. Also das Ganze ist ein bisschen kompliziert. Wir beide haben da ziemlich lange rumstudiert, um das präzise herauszufinden, was ist damit gemeint. Es gibt noch ein zweites Wort für den Löser. Dieses Wort umfasst nur Personen. Aber hier das Wort Gaal, das deutet auch auf Personen und Gegenstände hin. Also passt es genau zu unserer Geschichte. Also der juristische Vorgang in dem Buch Ruth ist ziemlich kompliziert. Es wird von den Theologen unterschiedlich interpretiert. Da sind mir die Augen aufgegangen jetzt beim Studieren. Und ich möchte euch da nicht mit theologischem Detailwissen langweilen, aber wir werden uns die große Linie anschauen, die in dieser Erzählung verborgen ist. Es kommt da nämlich heraus, dass es sich hier um eine Andeutung auf den Erlöser, nämlich Jesus Christus, handelt. Und das Wort Löser, nochmal das Wort Gaal, das deckt Begriffe ab wie Erlösen, Erlöser, Blutsverwandte, Befreien, Erlösung und einiges mehr. Und Jesus ist schließlich der Erlöser und Retter der uns zu Erben eingesetzt hat. Durch seine Tat sind wir in die Erblinie eingepflanzt worden. Und Jesus ist derjenige, der uns von aller Schuld und Scham erlöst hat. Er hat uns freigekauft. Er hat uns freigekauft von den Anklagen und den Anrechten des Bösen. Wir sind unanklagbar. Wer an Jesus glaubt, kann nicht mehr verklagt werden. Und wir sind immer noch in der Lage, miese Sachen zu machen. Aber wir können jederzeit das hinbringen und Buße tun. Und diese Liebesgeschichte von Ruth und Boas ist natürlich auch ein Vorbild für die Liebe zwischen dem Erlöser Jesus und seiner Braut, nämlich uns, der Kirche, seine Nachfolger. Und Christina hat sehr schön und ausführlich über Chesed gesprochen, diese Liebe Gottes. Und vielleicht bist du auch in so einer dunklen Zeit gerade und hast finstere Gedanken. Und es ist ja tatsächlich im Moment eine kalte und lieblose Zeit, eine Zeit, da brauchst du nur irgendein Stichwort liefern, impfen, nicht impfen, dann kannst du schon eine Mordspaltung bis in die Familien, in die Gemeinden, in den Freundeskreis haben. Es ist eine eigenartige Zeit. Und ich möchte euch Mut machen, diejenigen, die erst neu dabei sind oder die noch gar nicht mit Jesus gehen, aber auch diejenigen, die schon lange mit Jesus gehen, sich neu oder wieder auf diese Ruth-Naomi-Erfahrung einzulassen, dass du diese große Liebe, Gottes Liebe, diese Chesed neu in dir zum Spüren bringst, dass du dich neu hinwendest. Und ich biete euch jetzt an, ich würde gerne für euch beten und ihr könnt sitzen bleiben, aber wer will, kann auch aufstehen. Aufstehen ist immer ein gutes Zeichen für sich selber, nicht für die anderen. Und dann bete ich für euch. Ich habe erst die Tage so über die Liebe Gottes nachgedacht ein bisschen und ich hatte den Eindruck, er sagt zu mir, Erno, was du unter Liebe verstehst, ist gar nichts. Was du empfindest für deine Frau, ist gar nichts. Für deine Kinder, gar nichts. Im Vergleich zu dem, was ich für euch empfinde. Und das Universum ist so groß und so unmessbar und unfassbar. Und ich habe das geschaffen. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß und unfassbar diese Liebe ist? Und jetzt schaut mal in euch hinein, was davon habt ihr schon entdeckt? Was davon habt ihr in Anspruch genommen? Und es ist nicht so, dass wir dafür was tun müssen, sondern durch Jesus haben wir einen Anspruch auf diese Liebe. Wir dürfen das nehmen wie ein Geschenk, aufrupfen, auspacken, reinfassen in die Kiste und das Ding rausholen und in vollen Zügen genießen. Gott ist nicht sparsam. Gott ist freigebig. Wenn wir rausgucken in die Natur, er macht so viele Dinge im Überfluss. Wir Menschen knausern ein bisschen. Wir denken, muss ich noch aufheben für die Rente, ein bisschen Liebe für die Rente oder so. Das so ist Gott nicht. Er gibt im Überfluss. Und jetzt bete ich für uns. Vater im Himmel, du bist unfassbar. Wir versuchen dich immer wieder zu verstehen und in irgendeine Kiste einzupacken, aber du lässt dich nicht einpacken, du bist über diese Kisten hinaus. Und ich danke dir, dass du jetzt heute Abend von Anbeginn in diesem Gottesdienst gegenwärtig warst, von Anfang an mit deinem Heiligen Geist. Es war so spürbar. Schon wie ich in die Kirche reinkam, habe ich gespürt, oh, heute ist irgendwie, weiß auch nicht, noch mehr Heiliger Geist. Und Heiliger Geist, komm du jetzt zu meinen Freunden hier, komm du jetzt und rühr du sie an. Und jetzt schaut mal auf euer Maß der Liebe, das ihr in euch habt, schaut es mal an. Und dann denkt euch, und die Liebe Gottes ist viel, viel größer, ist unermesslich, unerschöpflich. Und wenn du heute was Mieses gemacht hast, ganz egal, er liebt dich trotzdem. Wenn du in deinem Leben versagt hast, ganz egal, er liebt dich trotzdem. Er liebt dich so sehr, dass er sich selbst für dich hingegeben hat. Und jetzt bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du kommst in die tiefsten Kammern der Seelen meiner Freunde hier. Geheimnisse löst, dass deine Liebe eindringen kann. Du bist der Erlöser und du erlöst uns von dem, was uns hindert, zu dir zu kommen. Du hast es zerrissen. Du hast alles zerbrochen. Ich bitte dich für alle Denkmuster, für alle Schleier vor den Augen, für alles, was dämpfen will. Alles dieses, das tut man nicht, das macht man nicht, das ist übertrieben, das ist zu fromm, das ist zu, also weg damit. Und an dich zu glauben, Herr Jesus, ist verrückt, ist total verrückt. Wie kann man jemand glauben, von dem sie behaupten, der geht über den See? Aber wir wollen verrückt glauben. Wie verrückt glauben wir an dich? Und ich bitte dich, dass du jetzt in die Herzen meiner Freunde eine spannungsvolle Erwartung legst, dass du mit ihnen was Besonderes machst, dass sie in den nächsten Tagen was erleben, was sie noch nicht erlebt haben, dass du mit deinem Geist in ihnen was anrührst, was neu ist. Komm, Geist Gottes, mach uns Mut. Mach uns Mut, aus dem Bekannten hinauszutreten und Schritte zu tun auf dem Wasser, das ja gar nicht tragen kann, aber wenn wir an dich glauben, dann trägt es schon. Und diesen Glauben wollen wir haben. Ich bitte dich für diesen Glauben, für meine Freunde. Amen.